Herzlich willkommen beim Gen-AI-Special des Adesso IT-Tacheles-Podcast. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologien bietet. Heute spreche ich mit Steffen Eckert von der ENBW, dem Leiter IT der Erzeugung. Und wir sprechen gemeinsam über die großen Potenziale und die Veränderung, die Gen-AI auf die Energiewirtschaft mit sich bringt. Damit ihr wisst, mit wem wir es zu tun haben, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Vorstand bei Adesso unter anderem das Thema Gen-AI. Hallo Steffen, schön, dass du hier bist oder besser gesagt, ich heute bei dir sein darf, hier im schönen Karlsruhe mit wunderbarem Ausblick. Erzähl uns doch kurz ein bisschen was über dich, stell dich mal kurz vor.
Erstmal herzlichen Dank, Benedikt, danke für die Einladung und danke, dass du hier nach Karlsruhe gekommen bist. Mein Name ist Steffen Eckert, bin schon seit Ewigkeiten bei ENBW und mittlerweile seit 9 Jahren für die IT der Erzeugung verantwortlich. IT-Erzeugung, letztlich die komplette Wertschöpfungskette, die die Erzeugung bietet, von Portfolioentwicklung, Engineering, Bau, Betriebsführung, Instandhaltung, etc.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende Aufgabe auf jeden Fall, gerade auch in so sich wandelnden Zeiten. Gib uns doch mal einen Einblick, wie ist denn die ENBW dann vermutlich ja auch mit dir gemeinsam so in die Digitaltransformation gestartet? Was habt ihr euch da so vorgenommen? Was sind da so die treibenden Federn?
Also vielleicht noch einen Schritt zurück, ENBW. Ich hoffe, gehe fast davon aus, dass man in Deutschland ENBW kennt. ENBW, einer der drei großen Energieversorger in Deutschland, der integrierte Energieversorger in Deutschland. Das heißt, wir haben von Erzeugung über Handel, Netze und Endkundengeschäft alles noch im Konzern. 30.000 Mitarbeiter knapp. 5,5 Millionen Kunden und sind natürlich unterwegs in allen Geschäftsmodellen und damit auch in der digitalen Transformation in allen Geschäftsmodellen unterwegs. Vielleicht einen Tick früher in dem Endkundengeschäft. Ich glaube, da gäbe es uns heute nicht mehr im Endkundengeschäft, wenn wir nicht unser Mobility Plus oder unsere Endkundensysteme und Apps hätten, um Zählerstände digital ablesen zu können, etc.
Das ist wahrscheinlich wahr. Tatsächlich, ich bin da auch Kunde mit meinem privaten Auto oder was sagt meine Frau.
Ja, hoffentlich.
Auf der ENBW-Ladekarte, ja. Funktioniert in den allermeisten Fällen reibungslos, muss ich echt sagen.
Sehr schön, freut uns und freut uns auch jedes Jahr, wenn wir den Connect Sieg hier einfahren können, sind die Kollegen von mir, ich eher gesagt in der Erzeugung, in einem assetlastigen Geschäftsmodell unterwegs. Digitale Transformation dort natürlich genauso relevant, egal ob in der Projektentwicklung oder auch im Betrieb. Vielleicht ein Tick langsamer wie in diesem Endkundengeschäft.
Ja, klar. Ist irgendwie nachvollziehbar, ne?
Asset-lastiges Geschäft, große Investitionssummen. Wir bauen gerade Hedreit Offshore Windpark mit einer immensen Investitionsleistung hinten dran.
Darfst du was sagen, wie da so die Dimension liegt ungefähr, dass man ein Gefühl hat?
2,5 Milliarden.
Ja, das ist schon ordentlich.
Und da ist Digitalisierung natürlich ein Punkt, sei es jetzt in der Engineering-Phase, wie gerade schon gesagt, aber jetzt Hedreit ist gerade in der Bauphase. Wir installieren 64 Erzeugungsanlagen, Windenergieanlagen, Offshore. Kannst du dir vorstellen, das ist ein riesen Baufeld, sind mehrere Schiffe, mehrere Helikopter und mehrere hundert Menschen in diesem Baufeld. Allein die Baukoordination braucht da schon eine Unterstützung. Arbeitsfreigaben, Permit to Work sind so Fähigkeiten, die wir da auch digital zur Verfügung stellen.
Ja, klingt super spannend. Ich muss sagen, ich bin da persönlich großer Fan von. Und hoffe, dass wir solche Installationen auch in den nächsten Jahren noch sehen werden. Da gibt es ja im Moment in der politischen Landschaft, ohne da zu sehr abzuschweifen, die eine oder andere Diskussion darüber. Aber ich glaube, das ist der Backbone für die Zukunft.
Ja, die Ambition ist da und die Ambition hat auch die Bundesregierung, nicht nur die ENBW. Jetzt muss die Bundesregierung nur noch Gas geben, ja, dass wir nicht nur den erneuerbaren Ausbau, sondern auch die disponiblen Leistungen ans Netz bekommen.
Ja.
Da hoffen wir, dass jetzt im Februar nach der Bundestagswahl irgendwann auch der Weg frei ist, um H2-Ready-Gaskraftwerke als disponible Leistung ins Netz zu bringen.
Ja, das wäre schön. Ne? Aber ich sag mal so, wir rechnen so bei uns auch, weil wir haben auch ein relativ großes Public-Geschäftsfeld, nicht damit, dass wir irgendwie vor April, Mai irgendwie wieder eine tatkräftige Regierung dann haben werden. Aber schauen wir mal nach vorne, ne? Das wird schon.
Lass uns die Politik nicht zu sehr tief einsteigen. Wir bauen heute schon Gaskraftwerke. Wir haben drei Gaskraftwerke im Bau. Aber ich glaube, da gibt es noch Potenzial und dazu muss eine Bundesregierung Leitplanken definieren.
Klar. Okay, ja, dann erzähl uns doch mal, was sind denn so die relevanten Trends, Veränderungen auf dem Energiemarkt?
Wir haben die Energiewende im Strom, wir haben die Wärmewende, wir haben die Mobilitätswende. Alle drei Punkte kommen auf uns als Konzern zu, beziehungsweise sind wir mittendrin. Und in diesen Ausbau der Erneuerbaren oder der Energiewende dürfen wir halt nicht vergessen, dass das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Ja. Aber wir dürfen auch die anderen Parameter wie Bezahlbarkeit und insbesondere auch Verlässlichkeit, Verfügbarkeit nicht vergessen. Und spätestens bei dem Punkt Bezahlbarkeit kommen wir auch wieder zu dem Punkt Digitalisierung. Ja. Wenn wir Effizienzen heben wollen, dann ist Digitalisierung natürlich ein wesentlicher Hebel, um diese zu erreichen.
Ja, das glaube ich. Welche Rolle spielt dann Digitalisierung für einen Konzern wie die EnBW?
Digitalisierung ist omnipräsent, quer durch den Konzern, genau um solche Effizienzen zu heben. Wir haben ein wahnsinniges Investitionsprogramm vor der Brust, das größte in der Historie der EnBW. Wir wollen bis 2030 zwischen 40 und 50 Milliarden investieren, insbesondere in Infrastrukturen, sowohl Netze, aber auch erneuerbare Elektromobilität weiter ausbauen. Mhm. Das wird nur mit Digitalisierung möglich sein, sowohl, wie vorher schon gesagt, in der Entwicklung, welche Projekte sind die sich am ehesten wirtschaftlich rechnen, aber natürlich auch im Betrieb dieser Anlagen. Das wird ohne einen Zubau von Personal nicht funktionieren. Wir werden auch in den nächsten Jahren mehrere tausend Mitarbeiter einstellen, aber diesen Personalhochlauf, den müssen wir in irgendeiner Form dämpfen. Einmal, weil wir gar nicht die Personen rekrutieren können in der Menge, wie wir sie benötigen. Und zum anderen ist es halt tatsächlich auch ein Wirtschaftlichkeitspunkt.
Ja, klar. Ich meine, wenn man jetzt so auf solche großen Summen für Investitionen schaut, gibt es da ein Gefühl dafür, wie viel davon dann IT-related ist? Also wie viel asset-nah und auch in den anderen Dimensionen?
Also ich kann dir jetzt nicht
die
Zahlen nennen, was wir in IT-Spend per Anno haben. Ja, natürlich gibt es es. Im Vergleich ist es in unserem doch assetlastigen Geschäft noch relativ gering. Ne? Ja. Fast die Hälfte geht in Netzinvestitionen, der Rest eben in Infrastruktur für die Erzeugung. Und die IT bzw. die digitalen Fähigkeiten werden in den Business-Projekten mitgerechnet. Da gibt es keinen separaten Topf.
Ja. Nee, okay, aber das spricht ja dafür auch, dass die IT dann auch vom Business mit verantwortet wird. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt in der, also zumindest mal auf der Spend-Seite.
Also wir haben eine zentrale IT, die sehr zentral geführt wird, einfach um die Konzernsynergien zu nutzen. Nein. Aber diese zentrale IT ist sehr businessnah aufgestellt. Ja, so wie es mich für die IT der Erzeugung gibt, gibt es jemanden für den Handel, gibt es jemanden für die Netze, gibt es jemanden für den Vertrieb oder den Endkundenbereich, etc.
Ja, wunderbar. Okay, und wenn man jetzt da drauf schaut, dann glaube ich, habt ihr auch eine ordentliche Aufgabe in den nächsten Jahren mit diesem Ausbau mitzuhalten, das mitzugestalten. Hat das auch Effekte auf die Art und Weise, wie ihr, ich sag mal, mit digitalen oder künstlichen Intelligenzthemen umgeht in der Organisation, in den Prozessen oder in der Kultur vielleicht?
Also beides, ja. Mhm. Natürlich sind wir nicht erst seit heute unterwegs mit digitalen Fähigkeiten. Ich glaube, wir haben vor 9 Jahren begonnen, Cloud-Native-Lösungen zu bauen, also auch schon relativ früh.
Ja, auf jeden Fall.
Auch in dem asset-lastigen Geschäft, im Betriebsführungsportal, ein Condition-Monitoring-System, Cloud-Native, vor 9 Jahren gestartet. Mhm. Plattformen, Business-Plattformen, die heute noch da sind. Maximal cross-funktional, Product Owner im Business sitzen, ein Umsetzungsteam in der IT, wirklich cross-funktional an einem Strang ziehen. Das funktioniert in großen Teilen schon relativ gut und natürlich gibt es, wo es Licht gibt, auch Schatten. Ja. Es gibt auch Bereiche, wo wir Nachholbedarf haben. Mhm. Ja. Du hast vorhin gefragt, was uns so umtreibt nach vorne in der Energiewelt. Gerade in dem asset-lastigen Geschäft ist natürlich ein Buzzword der Digital Twin. Mhm. Wenn ich den zu Ende denke, dann muss ich in einem Reifegradmodell von Digital Twin eben erstmal so einen 360-Grad-Blick hinbekommen. Genau. Ja, wir im asset-lastigen Geschäft stellen halt die einzelne Windenergieanlage oder das einzelne Erzeugungsasset in den Mittelpunkt. Und da jetzt alle Daten, 360-Grad-Blick zu erreichen, da glaube ich, haben wir einen relativ hohen Reifegrad in den Betriebsdaten. Mhm. Wir wissen near real-time in der Cloud verfügbar von jeder Anlage, in welchem Zustand das die gerade ist. Aber es gibt eben auch Dimensionen, die noch nicht so weit ausgereift sind. Natürlich haben wir alle Verträge, Genehmigungsauflagen etc., die dann aber auch so digital verfügbar zu haben, dass ich mit einer KI oder mit einer klassischen Analytics-Lösung darauf reagieren kann, da ist schon auch noch ein Weg drin.
Ja, ja, also ich glaube, das ist
unterschiedliche Reifegrad.
Ja, und auch eine komplexe Infrastruktur, ne? IT und OT, die man irgendwie zusammenbringen muss und dann auch in den Kanälen. Was hast du mich gerade mit dieser Idee, die Daten sind dann da beim Digital Twin ja so verfügbar, hast du mir ja vorher von so einem coolen Use Case erzählt, mit dem ihr auch eingestiegen seid. Dieses Chat with your data Thema. Wie funktioniert denn das? Dass ich mit meiner Windanlage quasi sprechen kann, das ja, klingt ja super spannend.
Genau, also marketingtechnisch können wir es genauso sagen. Du kannst mit einer Windenergieanlage sprechen. Letztlich haben wir mit der generativen KI einen Use Case umgesetzt, bei dem wir alle Zeitreihen, alle Daten, die wir über so eine Windenergieanlage verfügbar haben, und eine moderne Windenergieanlage hat über 2000 Datenpunkte, dort haben wir ein Condition Monitoring System mit mittlerweile Datenschatz von über 100 Terabyte Daten und ein tägliches Wachstum von über 200 Gigabyte pro Tag. Und natürlich ist dieses System zugeschnitten für Experten, für Diagnostiker. Klar. Und die haben ihre Lösungen in dieser Plattform, um Anomalien zu detektieren, irgendwelche Auffälligkeiten zu detektieren, die dann in Cases zu überführen etc. Und dann kommt es aber immer wieder vor, dass wir eben diese Analysen noch nicht vorgedacht haben und Diagnostiker jetzt irgendwie eine Ad-Hoc-Analyse durchführen möchte, vielleicht hypothesengetrieben das eine oder andere nachvollziehen möchte. Und da haben wir letztlich ein Chat gebaut, wo klar ist, welcher Kontext ist vorgegeben. Okay. Der Anwender ist auf einem speziellen Park, auf einer speziellen Windenergieanlage, sagt, die und die Signale sind jetzt gerade für mich relevant. Okay. Und dann kann er in einem Chatfenster natürlicher Sprache entweder tippen oder sprechen, auch über diese Signale sich irgendein neues Modell trainieren. Und das dann hinterher plotten, reinzoomen, whatever.
Okay, also nicht einfach nur ein bisschen, zeigt mir, wie ist der Stand. Ich weiß nicht, Rotorgeschwindigkeit wäre jetzt irgendwas, was ich mir noch vorstellen kann von diesen 2000 Datenpunkten, sondern wirklich auch intensiv auch die Mathematik dahinter, die Grafik-Engine. Das ist natürlich schon das Cool.
Also letztlich nutzen wir die LLMs hinten dran, um Python-Code zu generieren. Der Python-Code wird da ausgeführt. Und ja, das ist eine echte Interaktion mit der Maschine. Plotte mir das Signal XY, generiere mir ein GBRT-Modell auf den und den Signalen, zeig mir mal die Differenz in einer Heatmap an, zoom mal auf das Jahr 2023. Cool. Das ist die Interaktion, die der Diagnostiker da durchführen kann.
Das klingt total spannend. Und wie war so das Kundenfeedback, wenn man jetzt die Diagnostiker oder Analysten da als Kunden sieht?
Auch das ist eine Lernkurve für uns. Ja. Ne? Diagnostiker sind natürlich Spezialisten in ihrem Bereich und die haben ihre Plattform und ihre Tools dann schon zur Verfügung. Und ja, die sind auch des Pythons mächtig und machen auch mal irgendwie ein Notebook auf und schreiben das dann selbst. Das heißt, es ist tatsächlich noch ein Weg, dass die das auch in ihren Arbeitsalltag integrieren. Unser Learning ist eher, die Spezialisten musst du damit gar nicht abholen. Wir portieren diese technische Fähigkeit des Chat with Your Data in unsere Betriebsführungsplattform. Da haben wir mehrere hundert Anwender und die sind nicht alle so affin in Data Analytics, sodass die Chance, dass es dort deutlich reger genutzt wird, auch deutlich größer ist.
Ja. aber ein super spannender Aspekt. Ne? Wir propagieren ja oft so diese Idee, so ein Leuchtturmthema zu haben, wo man auch so ein bisschen, ich sag mal, Themen aus dem Kernprozess, aus der Erzeugung in dem Fall, dann wirklich sichtbar zu machen und auch eine Geschichte zu haben, die die Leute dann auch verstehen. Ne? Das ist, finde ich, ein ganz hervorragender Use Case, um das zu transportieren und dann auch so die, ich sag mal so, die Ambitionen, die Möglichkeiten auch aufzeigen zu können.
Und ja, wenn man, intern war der Use Case auch super spannend, ja. Ja, weil wir natürlich in allen Geschäftseinheiten mit generativer KI Use Cases haben, mhm. aber da auch merklich ist, das Gros aller Use Cases sind irgendwo dokumentenbasiert, ne? Ja. Rec Cases, die da gebaut werden, und in dem Falle Chat with Your Data haben wir das eben nicht, sondern ja. wir sind da ein bisschen outstanding. Und das ist super spannend, auch die Erfahrung, die wir gesammelt haben. Bewusst auch mit einem kleinen Anwenderkreis gestartet, ja. Diagnostiker, eine überschaubare Menge, und jetzt eben skalieren auf andere Use Cases mit einer größeren Nutzergruppe hinten drin.
Ja, und wenn du noch links und rechts auf die, ich sag mal, vielleicht klassischeren Fälle schaust, wie Dokumentenverarbeitung, Rec Cases, was macht ihr in dem Kontext so?
Also quer durch den Konzern, ja. Mhm. Eigentlich in jeder Geschäftseinheit, sei es jetzt irgendwie den Chatbot für HR-Angelegenheiten im Endkundenkontext, die Dokumentation von Calls. Bei der Netze gibt es einen Case nennen das Nele, Netzlexikon, mhm. Letztlich technische Dokumentation und FAQs für die Servicetechniker draußen vor Ort zur Verfügung zu stellen. Im Finanzbereich gibt es einen Case, der letztlich die diversen Bilanzen, KPIs aus der G&V und sonst was zur Verfügung stellen, und ich halt tatsächlich mit denen chatten kann, sag mir mal den Case oder die KPI aus dem Vorjahr, wie hat die sich verändert zum aktuellen Jahr, also quer durch die Bank in jeder Geschäftseinheit, sehr dokumentenbasiert. Wir in der Erzeugung haben noch 2, 3 andere in Richtung Datenextraktion. Mhm. Wir haben immens viele Verträge, klar, die abzuschließen sind. Wenn du diese Verträge hast, dann möchtest du auch irgendwelche Fristen nachverfolgen, mhm. Und die jetzt tatsächlich automatisiert zu extrahieren, sodass du sie auch tatsächlich tracken kannst. Das sind so Cases, die noch bei uns auf der Agenda stehen, mhm. und in Teilen schon umgesetzt sind.
Ja, das sind auch also tatsächlich Fälle, die man ja typischerweise sieht, ne? Auch gerade da, wo die Dokumente noch nicht alle in perfekter digitaler Form vorliegen, ne? Weil gerade solche Verträge sind ja auch oft noch hier und da, sage ich mal, mit der Hand ausgearbeitet im Detail als Word-Dokument, werden dann irgendwo unterschrieben oder per DocuSign versandt. Da hat man zwar schon den Text, aber halt nicht die strukturierte Form, die man eigentlich so braucht, um es in vernünftigen IT-Systemen dann zu verarbeiten, ne?
Das ist definitiv der Klassiker. Wir merken, dass die generative KI da durchaus auch bei kleineren Mengengerüsten schon nutzbar, ja, ist. Ne? Das konntest du früher auch machen, hast deinen OCR und deinen NLP und keine Ahnung, genau, was drauf trainiert. Mit der generativen KI glauben wir, dass auch in einem kleineren Mengengerüst es durchaus sich lohnen kann, ja, genau, solche Dinge zu automatisieren.
Das ist auch genau unsere Erfahrung. Ne? Also früher so mit den NLPs, dann hat man die Tokenisierung, die Mustererkennung, so, man musste, genau, alles vorgeben, ne? Und durch die größeren Kontextfenster und einfach das, ja, das bessere Verständnis, wenn man es jetzt noch so nennen will, ist man da viel besser unterwegs. Ja?
Aber heute halt nicht im Blindverbuchen, sondern schon, ja, im, genau, Copilot-Ansatz.
Ja? Ja, das ist so, genau. Suche, finden und verstehen.
Genau.
Ja, okay. Und habt ihr auch so ein Corporate GPT gebaut, was ihr dann so wirklich flächendeckend ausrollt und dann auch, ich sag mal, eine große Teile der Belegschaft dann an solche Systeme ranführt?
Also sehr, sehr, sehr früh, eigentlich in der Hoheit von unserem Personalbereich. Wir haben so eine zentrale Lernplattform, Lernwerk, nennen wir das. OpenAI hat im November 22 das gelauncht, GPT gelauncht. Im Mai 23 gab es da schon eine Aktivität, eben getrieben und getriggert aus dem HR-Bereich, dass auf dieser Lernplattform ein sogenannter Lern-GPT zur Verfügung gestellt wurde.
Cool.
Und das eben mit den Rahmenbedingungen, die der Konzern vorgibt. Also nicht jeder auf die Website von OpenAI geht und da, keine Ahnung, Dokumente oder sonst was im Zweifel hochlädt, Nein, gesichert in unserer Umgebung über ein NBW-Tenant bei Microsoft und dann die Möglichkeit letztlich jedem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hat, dort seine ersten Erfahrungen zu sammeln.
Cool.
Geht heute so weit, dass die auch Custom GPTs quasi intern zur Verfügung stellen kannst. Du baust die und teilst sie mit deinen Kolleginnen und Kollegen in-house. Ich habe letzte Woche erst, passt ganz gut her, gab es ein Zwischenfazit, mal so einen kleinen Bericht im Internet von den Kollegen aus HR, haben sie gesagt, 1 Million Prompts mit 12.000 Anwendern. Also 12.000 Anwendern,
das
schon Wort.
Ja, kann man schon sagen.
30.000 Mitarbeiter.
Ja, das ist eine gute Quote und das ist ja tatsächlich auch bei 1 Million Prompts auch offensichtlich eine vernünftige Nutzung, ne? Und nicht nur, ich habe mal 2 ausprobiert und habe es dann wieder sein lassen. Ne? Das ist schon cool.
Parallel dazu natürlich auch die Standardprodukte, die im Einsatz sind. Ne?
Ja.
Ganz früh angefangen mit GitHub Copilot bei den Entwicklern, aber natürlich auch...
Habt ihr das mal gemessen von der Ergebnisseffizienz?
Wirklich gemessen nicht. Also ich kenn genügend Zahlen
von genau.
Extern. Aber wenn ich heute in die Entwicklungsmannschaft frage, das möchte keiner mehr.
Ja, genau.
Ich glaube, rein von dem, was die Coding-Leistung angeht, da glaube ich auch an die externen Zahlen mit 30-40% Effizienz. Ja. Jetzt muss man halt gucken, wie gut ist dann das DevOps-Team wirklich gestafft, mit wie viel Coding sind die Kollegen beschäftigt und wie viel ist dann vielleicht eher im Requirements Engineering oder in irgendwelchen Scrum-Ritualen.
Ja, genau. Die Erkenntnis haben wir auch gemacht. Wir haben eine eigene Studie gemacht und bei uns kam so, ich sag mal, je nach Anwendungsfall zwischen 20-30% wirklich messbare, beschleunigte Coding-Leistung raus. Haben dann aber festgestellt, dass wir gerade in den, ich sag mal, angrenzenden Feldern wie im RE, im Testing, in der Erstellung von qualifizierten User-Stories etc. eigentlich viel mehr rausholen können als im tatsächlichen Coding. Weil wie oft findet man schon wirklich gute Product-Owner und Teams drumherum, die dann in der Lage sind, User-Stories zu erstellen mit Definition of Done und allem. Und wenn man da, das ist ja doch eigentlich ein relativ gutes Format und gutes, ich sag mal, Strukturkomponente, da kann man denen auch recht gut beibringen, die dann in einer gleichförmigen Struktur zu erstellen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass man den Teil auch noch beschleunigen kann. Und die Coding-Leistung als solches, das ist so ein bisschen frustrierend eigentlich, ne? Wenn man gedacht hat, da hat man es jetzt, ne? Ist dann doch am Ende nur ein Teil davon. Ne?
Aber den Teil heilt ihr dann nicht mit GitHub Copilot vermutlich, oder?
Doch, mal so. Das hängt ja, ich meine, wir jetzt Adesso bringen ja die Leistung quasi oft in Kundenszenarien. Das heißt, da sind wir dann von der Kundeninfrastruktur abhängig. Aber wenn wir das selber tun können, dann nutzen wir tatsächlich auch GitHub Copilot.
Okay.
Ja. Und in Kundenszenarien ist es dann wirklich in allen unterschiedlichen Strukturen, die es so gibt, ne? Von Cursor AI über Tap9 bis hin zu on-premise installierten Systemen. Da gibt es auch 2-3 Marktbegleiter, die mir gerade nicht einfallen, die solche Services dann anbieten, die man wirklich in der eigenen Infrastruktur hosten kann. Ist da dann quasi fast alles vertreten.
Spannend.
Ja. Ja, wunderbar. Dann erzähl uns doch noch ein bisschen was zu dem Thema Digital Twin. Ich glaube, das ist ja wirklich für, ich sag mal, asset-nahe Unternehmen ein enormes Digitalisierungsfeld und auch das Handlungsfeld für KI in den nächsten Jahren schlechthin, oder?
Nicht nur für KI. Ich glaube, Digital Twin geht deutlich weiter. Wenn du heute quer durch alle Branchen fragst, was ist denn der Trend in Richtung Digitalisierung, dann wirst du insbesondere bei den Asset-lastigen den Begriff Digital Twin finden.
Ja.
Für mich ist es fast schon zu omnipräsent und auch zu fussy, ne? Weil die Definition des Digital Twins sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben uns da so ein Reifegradmodell zurechtgelegt und definieren das in 4 Reifegraden. Sagen, okay, das Fundament ist Reifegrad 0, ist der 360-Grad-Blick. Also wir wissen wirklich near real-time alle Daten von einem Asset, egal ob das kaufmännische Informationen, regulatorische Informationen, SCADA-Informationen, Engineering-Informationen, whatever sind. Da, wie vorhin gesagt, unterschiedliche Reifegrade heute. Im Reifegrad 1 dann natürlich analytische Fähigkeiten darauf zu bauen, insbesondere in die Prädiktion. Condition Monitoring, habe ich vorhin erwähnt, ist mit Sicherheit der klassische Use Case für alle, die den Digital Twin sagen, hey, ich kenne den Gesundheitszustand meiner Anlage. Auch da sind wir seit 9 Jahren letztlich unterwegs. Die Stufe noch darüber ist dann eher daraus direkt automatisierten Handlungen abzuleiten. Mhm. Das ist natürlich der spannende Case, auch bei uns in unserem Kontext, Kritis-Umfeld. Möchte ich, wenn ich im Condition Monitoring eine Anomalie feststelle, im Zweifel sogar auf der Anlage, auf dem physischen Asset jetzt eine Aktion auslösen? Oder wenn ich einen Fehlercode in unserem Betriebsführungsportal kenne und weiß, dass die klassische Antwort des Herstellers ist, mit dem Fehlercode erstmal ein Reset der Anlage zu machen, möchte ich den automatisiert forcieren? Also da gibt's noch Potenzial, das zu tun. Das wird aber der nächste Schritt sein. Ja?
Klar.
Das Reifegrad 2 in diese letztlich Handlungs- oder in diese Aktion zu kommen.
Und da hast du natürlich mit Kritis auch ein wichtiges Thema angesprochen. Ne? Das ist ja auch immer ein Einfalltor dann. Ne? Da solche Signaldaten kann man ja in der Theorie auch fälschen. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass das nicht dann irgendwann mal zum synchronen Runterfahren von diversen Anlagen oder so führt.
Ne? Ich glaube, das wäre allein ein, ein anderes IT-Tacheles-Thema.
Ja, auf jeden
Fall.
Also
definitiv ein großes Feld. Und dann der letzte Reifegrad, das ist eigentlich das, wo wir hinwollen, ja, dass wir einen intelligenten Anlagenschwarm haben.
Ja.
Ne? Wenn die eine Anlage sagt, hier, ich habe da eine Anomalie, ich muss die Leistung reduzieren, damit ich bis zum nächsten Wartungsfenster hinkomme, ja, dass diese Information auch allen an Anlagen bekannt ist und im Zweifel diese Leistung dann in Anführungszeichen aufgefangen wird. Ja. In den 4 Reifegraden definieren wir den Digital Twin. Wir haben mehr oder weniger auf allen Ebenen Use Cases auf Reifegrad 2 und 3 natürlich in einem sehr, sehr rudimentären Stand. In 0 und 1 gibt es aber auch noch genügend zu tun. Ne? Also analytische Fähigkeiten, da ist generative KI nur ein Werkzeug.
Ja, sicher. Ne? Das und manchmal auch vielleicht im Marketing das, was am lautesten beschrien ist, aber manchmal reicht auch die einfache lineare Regression oder ein einfacher Baum, um Dinge dann vernünftig abzubilden. Und da muss es nicht der teure, in Anführungszeichen teure Aufruf vom großen Sprachmodell sein. Ne?
Ich sehe, wir verstehen uns an der Stelle. Definitiv.
Ja, wunderbar. Ich glaube, dann sind wir jetzt auch zeitlich langsam schon am Ende angekommen. Vielleicht willst du uns zum Abschluss noch einmal so einen Ausblick geben. Wie sieht denn so, ich sag mal, die Mischung von Energiewirtschaft und in Klammern generativer künstlicher Intelligenz in den nächsten 5 Jahren aus?
Also ich glaube, das ist nicht energiespezifisch an der Stelle. Was kommt nach LLM? Da kommt vielleicht dann eher das Large Action Model. Mhm. Also auch da tatsächlich eine Aktion zu triggern, finde ich super spannend, super relevant, sei es im Sinne, dass der Servicetechniker draußen auf der Anlage mit einer Kamera, mit was auch immer ausgestattet ist, daraus automatisiert Content für eine Wissensdatenbank generiert wird. Sei es, dass wir eben Anomalien detektieren und da wirklich eine SAP-Wartungsmeldung, was auch immer, immer antriggern. Ich glaube, da kann dieses Thema Large Action Model tatsächlich ein nächster Schritt sein. Und das, wo ich so am langen Horizont sehe, ist dann eher dieses Physical AI-Thema. Ne? Wenn ich sehe, was im Robotics-Umfeld passiert, wie unter anderem oder insbesondere die Chinesen da gerade echt Gas geben. Wenn ich mir das noch vorstelle, zu kombinieren mit der generativen KI und dann auch so einem Roboter mit relativ wenigen Befehlen eine Handlung anweisen kann und er im Zweifel auch den Kontext versteht, dann wird es Potenzial haben, egal ob in der Energiewirtschaft oder im Manufacturing oder
das Automotive. Glaub ich auch. Ja, klar. Und da steckt natürlich wirklich ein disruptives Potenzial drin. Ne? Das mag vielleicht sogar noch größer sein als das, was wir jetzt so die letzten 1-2 Jahre mit generativer KI und vielleicht die nächsten 1-2 Jahre da noch sehen werden. Aber ich glaube da auch dran, Man sieht ja auch immer mehr so beeindruckende Videos, was autonom gemacht werden kann, wie weit die auch kommen inzwischen mit der Einschätzung von Umgebungen, Laufen, Springen und so. Und da gibt es natürlich alle Dimensionen dann, ne? Vom Haushaltsroboter bis zum Industrieroboter ist da wahrscheinlich alles denkbar.
Ja. Ja, und insbesondere dort, wo es im Zweifel nicht so skaliert, weil es kein Massengeschäft ist, ne? Also wenn ich heute eine Produktionsstraße bei einem Automobiler habe, die werden nicht auf eine generative KI warten. Aber wenn ich eher einen generischen Ansatz habe und einen humanoiden Roboter durchs Kraftwerk schicken kann, dann kann der natürlich Rundengänge erleichtern oder auch ersetzen,
Absolut,
die bisher durch einen Menschen erfolgt sind.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das waren spannende Insights und ich glaube, nicht vielen da draußen war klar, wie weit da eine EMBW so in der digitalen Reife schon ist und welche spannenden Use Cases ihr da umsetzt und auf der anderen Seite auch, wie früher gestartet seid, ne? Also 2015 Digitalisierungsprogramme und jetzt auch schon, ich sag mal, Corporate GPT 23 gelauncht. Da wart ihr wirklich noch unter den, ich würde sagen, wahrscheinlich sicher ersten 10, 15 in Deutschland mit. Da gab es noch Pressemitteilungen dafür, ne? Ich erinnere mich noch an die DM-Tech, die eins gelauncht hat und den. Also das ist schon schön zu sehen, dass auch vielleicht, wenn ich das mir erlauben darf, eher Unternehmen mit so einem klassischen, bodenständigen, guten Ruf hier aus der Karlsruher Region dann doch so ambitionierte digitale Dinge tun. Das finde ich ganz besonders toll.
Das nehme ich gerne an, bedanke mich bei dir für das Gespräch und natürlich sind wir bodenständig, aber auch innovativ.
Ja, das ist doch eine wunderbare Kombination. Wunderbar. Ja, und wie immer gibt es auch noch unter www.adesso.de/generativeAI die Shownotes und noch ein paar weiterführende Details. Vielen Dank.